Ja, ich würde sagen, wir fangen trotzdem mal an. Belohnung für die, die pünktlich sind. Wir sind ja dabei, uns verschiedene Tools anzugucken in der Shell. Eigentlich werden wir das ganze Semester über machen. Das war die letzte Folie, wo wir stehen geblieben waren, also die Benutzung der History innerhalb der Shell, ja, dass man also alte Befehle nochmal irgendwie abrufen kann. Und was wir uns jetzt als nächstes anschauen, das ist eine Reihe von sogenannten Filtern. Und Filter sind Tools, die man in der Kommandozeile nutzt und die man auch irgendwie miteinander verknüpfen kann. Das heißt, die Idee ist, dass Sie anfangen mit irgendwelchen Daten zum Beispiel, die in der Textdatei drin sind. Und die verwenden Sie als Eingabe für irgendein Programm. Ja, das liest diese Daten, macht irgendwas damit und erzeugt eine Ausgabe. Also zum Beispiel könnte man etwa ein Tool wie Sort, das stelle ich nachher noch vor, verwenden. Sort kann halt Sachen sortieren, entweder numerisch oder alphanumerisch. Und wenn Sie da als Eingabe praktisch eine Textdatei reinstecken, dann kriegen Sie eine Ausgabe raus, die dieselben Zeilen, wie sie in der Datei waren, enthält, nur sortiert. Und was man jetzt tun kann, ist, dass man sagt, man erzeugt irgendwie eine Ausgabe in der Shell. Ja, zum Beispiel, indem man einfach die Datei anzeigt, mit sowas wie cat. Cat ist ein Programm, was einfach den Inhalt an Datei anzeigt. Und dann kann man diese Ausgabe weiterreichen in dieses Filterprogramm. Das Filterprogramm verwendet die Ausgabe als Eingabe. Ja, also das dreht sich dann rum, erzeugt damit wieder seine eigene Ausgabe. Und jetzt können Sie das Spiel fortsetzen. Das heißt, Sie können weitere Filter hintereinander hängen. Ja, das ist das, was hier dargestellt ist. Programm 1 erzeugt eine Ausgabe, die wird in Filter 1 praktisch reingesteckt, benutzt es als Eingabe, erzeugt wieder eine eigene Ausgabe, dann geht es weiter zu Filter 2 und so weiter. Können Sie beliebig lange Ketten bauen und am Ende das letzte Programm in der Kette erzeugt halt wieder eine Ausgabe, die wird angezeigt. Und das ist sehr praktisch, denn es ist so, dass es für viele Aufgaben jetzt nicht ein einziges Tool gibt, das die alle erledigen kann. Also zum Beispiel sortieren und gleichzeitig noch suchen nach irgendwas, sondern es gibt ganz viele spezialisierte Programme, die nur eine Sache können, aber die sehr gut. Na, also zum Beispiel gibt es ein Tool, das nennt sich grep, und das kann in Dateien nach irgendwelchen Informationen suchen. Da können Sie einen Suchbegriff angeben oder auch einen sogenannten regulären Ausdruck. Da werde ich nachher noch was zu erzählen. Das ist eine erweiterte Form von Suchmuster. Und dieses Tool kann nichts anderes als einfach nach passenden Zeichenketten suchen. Das kann also nicht anschließend noch eine Sortierung anwenden oder sowas. Und wenn Sie jetzt etwas filtern wollen, also bestimmte Zeilen rauswerfen zum Beispiel aus einer Datei und nur noch die überlassen, auf die ein Muster passt und außerdem das Ergebnis noch sortieren wollen, dann können Sie nicht irgendein Tool verwenden, was das beides macht, sondern Sie benutzen einfach beide Hilfsprogramme zusammen in einer solchen Pipeline. Ja, also dieses Verketten von mehreren Filternprogrammen, wenn man das so aufbaut, das nennt man eine Pipeline. Und ja, das ist dieser senkrechte Strich, ja, wird auch als Pipe-Zeichen betrachtet. Den kriegen Sie, ja, müssen Sie schauen auf Ihrer Tastatur, wo Sie den kriegen. Das ist bei dem Rechner anders. Und wie das dann in der virtuellen Maschine funktioniert, müssen wir auch schauen, ob Sie da an die Zeichen rankommen. Ich gucke mal gerade hier. Ja, also ich kriege es zum Beispiel mit Alt und dann die Kleiner-Taste. Aber das kann bei Ihnen dann anders sein. Wenn Sie jetzt kein Programm haben, was die Ausgabe selber erzeugt, so wie das hier in dem ersten Beispiel gezeigt ist, sondern wenn Sie einfach mit einer Datei anfangen wollen und deren Inhalte bearbeiten wollen, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können die erst mit cat ausgeben. Einfach cat-Dateiname, das ist dann praktisch ein erstes Programm, was eine Ausgabe erzeugt und dann starten Sie diese Pipeline so, wie es hier oben dargestellt ist. Oder Sie können auch direkt sagen, Sie nehmen das erste Filterprogramm praktisch, starten das und geben dann mit diesem kleiner Zeichen die Eingabedatei da rein. Ja. In vielen Fällen kann man dieses kleiner Zeichen auch weglassen. Kleiner und größer, das sind so Umleitungszeichen. Mit kleiner können Sie praktisch die dahinter angegebene Datei zur Standardeingabe für ein Programm machen. Also das verhält sich dann so, als ob die Zeilen aus der Datei in der Konsole von Hand getippt würden. Und mit dem Größerzeichen, wenn Sie dann Dateinamen hinten dran schreiben, dann wird praktisch das, was das Programm ausgibt, die sogenannte Standardausgabe, wird umgeleitet in diese Datei. Dann sehen Sie auf der Konsole keine Ausgabe mehr, sondern die Sachen landen in der Datei. Das gucken wir uns kurz an. Wenn ich zum Beispiel hier in dem Verzeichnis so einen Befehl wie ls-l eingebe, ja, dann kriege ich ja so eine Ausgabe. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte das in eine Datei umleiten, dann sage ich ls-l größer und dann zum Beispiel Ausgabedatei.txt. Ja, das ist eine Umleitung in eine Datei hinein, also ich leite die Standardausgabe um. Und jetzt sehen Sie, wenn ich das Kommando so abschicke, dann passiert genau nichts. Ja, also auf den ersten Blick zumindest, Sie sehen keine Ausgabe. Aber wenn ich den Befehl nochmal ohne diese Geschichte eingebe, sehen Sie, es ist eine neue Datei entstanden. Ja, hier Ausgabe.txt. Und wenn ich mir die anzeigen lasse mit cat, ne, also, cat-Ausgabedatei.txt, dann sehen Sie, da steckt genau diese Information drin. Ja, wenn Sie ganz genau hinschauen, dann merken Sie, es hat sich ein bisschen was geändert, zum Beispiel hier diese Blaufärbung, die ist weggegangen. Ja, und das liegt daran, wenn Sie das Kommando direkt in der Konsole ohne Umleitung aufrufen, dann erkennt das ls, dass es praktisch auf dem Terminal die Sachen ausgibt und verwendet spezielle Steuerzeichen, um manche Dinge in der Ausgabe zu färben. Ja, also zum Beispiel Desktop, das ist ein Verzeichnis, das blau gemacht wird. Und wenn Sie mit so einer Umleitung arbeiten, hier mit dem Größerzeichen, dann erkennt das ls-Kommando, dass es nicht auf ein Terminal schreibt, sondern in eine Datei rein. Und in der Datei machen solche Formatierungszeichen, ergeben wenig Sinn. Ja, die kann man dann nicht, die würden nicht gut aussehen in der Datei. Deswegen wird dann auf die Färbung verzichtet. Ja, und genauso könnte man jetzt die Sachen auch noch sortieren lassen. Das macht jetzt bei diesem Beispiel wenig Sinn. Dann zeige ich Ihnen mal was anderes. Ich will aus der Datei suchen, nur die Zeilen, wo txt drin vorkommt. Ja, das kann ich mit einem Tool namens grep machen, grep.txt. Und dann gebe ich ein kleiner Zeichen an, um die Eingabe jetzt umzuleiten. Und da hänge ich wieder den Dateinamen dran. Und das sagt mir praktisch, ich möchte im Prinzip diese Ausgabedatei ausgeben. Ja, ich will die anzeigen, aber ich will nur die Zeilen sehen, wo txt drin vorkommt. Und wenn ich das mache, sehen Sie, es kommt nur genau diese eine Zeile raus. Ich kann das auch umkehren mit der Option minus V. Das macht das, kehrt es praktisch um. Muss ich auch wieder sagen, grep-vtxt und dann Ausgabedatei.txt. Und dann werden genau die Zeilen kommen, wo txt nicht drin vorkommt. Also die andere. Ja, beziehungsweise es sind zwei andere Zeilen, dieses insgesamt vier, was da noch steht. Ja, das ist auch eine Zeile, die dann ausgegeben wird. Also das ist die Art und Weise, wie man praktisch Eingabe und Ausgabe umleiten kann. Und in vielen Fällen können Sie sich bei so einem Kommando dieses kleine Zeichen am Anfang sparen. Wenn Sie das weglassen, dann haben Sie praktisch keine Umleitung mehr, aber Sie haben jetzt ein zusätzliches Argument für das grep-Kommando und grep interpretiert das dann so, dass das mit dieser Datei arbeiten soll. Ja, das heißt, das Ergebnis ist dann das gleiche. Manchmal gibt es aber Filterprogramme, die das nicht können, also die nicht in der Lage sind, ein Argument auszuwerten, was als Eingabedatei betrachtet werden soll. Und dann braucht man immer dieses Füttern der Eingabe praktisch mit dem Kleinerzeichen. Gut, und es gibt jetzt eben ganz viele kleine Filterprogramme dieser Art und davon schauen wir uns einfach ein paar an. Das erste haben wir jetzt schon gesehen, cat macht eigentlich nichts besonders Spannendes, ist auch in dem Sinne noch kein Filter, aber man braucht es, um mit Filtern zusammenzuarbeiten, relativ oft. Die ursprüngliche Funktion von cat ist, mehrere Dateien zu einer zusammenzufügen. Das ist eine Kurzform für concatenate, also aneinanderfügen. Ja, konkatenieren kann man auch auf Deutsch sagen, auch wenn das eher unüblich ist. Und wenn Sie da mehrere Argumente an cat dranhängen, dann werden die alle als Dateiname interpretiert und diese Dateien werden einfach der Reihe nach ausgegeben. Ja, wir sehen etwas später noch ein Tool, das nennt sich split. Das macht was Umgekehrtes, das nimmt eine Datei und macht viele kleine Dateien daraus. Hat man früher benutzt, um große Dateien in Teile zu spalten, die man dann auf Disketten kopieren konnte. Ja, wenn Sie, können Sie praktisch eine Option angeben, dass Sie 1440 Kilobyte große Teildateien erzeugen wollen und dann passt das genau auf eine Diskette drauf. Und wenn man die dann anschließend auf einen anderen Rechner übertragen hatte, dann hat man sie mit CAT wieder zusammengebaut. Ja, heute ist es selten erforderlich, dass man Dateien irgendwie aufspaltet, weil man also ausreichende Speicherkapazitäten auf allen Datenträgern hat. Aber ursprünglich kommt eben der Zweck von diesem Tool CAT daher. Und Sie können das aber als Nebeneffekt auch dazu verwenden, einfach eine Datei auszugeben. Eine einzige. In dem Sinn ist es dann kein Aneinanderfügen, weil eine Datei mit sich selbst aneinandergefügt, das von der Formulierung her ist das Quatsch. Aber das ist eben ein Nebeneffekt, Sie können einfach eine Datei ausgeben. Ja, das haben wir eben auch, glaube ich, gesehen. Genau, ich hatte hier mit cat-ausgabedatei.txt, hatte ich einfach den Inhalt mal anzeigen lassen. Das war in dieser Zeile hier. Ja, also in dem Sinne kann man sagen, das ist ein Mini-Dateibetrachter. Und es gibt jetzt ein paar Spezialoptionen, das werden Sie generell sehen, die meisten dieser Tools können über irgendwelche Optionen noch beeinflusst werden. Hier erstmal die Option -n, die sorgt dafür, dass Zeilennummern ausgegeben werden. Wenn wir das hier mal ausprobieren, was dann passiert, cat-n, Ausgabedatei.txt, ja, dann sehen Sie, da sind jetzt einfach vorne diese führenden Nummern 1, 2, 3 dran. Können Sie den unteren Bereich der Beamerfläche gut sehen auch? Muss ich nicht immer alles nach oben ziehen? Okay. Also wenn es doch irgendwie problematisch zu erkennen ist unten, dann sagen Sie bitte Bescheid. Ich kann auch den Bildschirm jedes Mal löschen und den Befehl oben eingeben. Also das ist einfach hier jetzt mit Zeilennummern. Das hat man zum Beispiel oft verwendet, wenn man irgendwelche Programmlistings hatte und wollte die ausgeben auf dem Drucker oder sowas mit Zeilennummern halt. Dann kann man schnell diese Quelldatei, die man hat, mit cat-n anzeigen und das dann an den Drucker weiterleiten und dann kommt es halt in einer gescheiten Form mit Zeilennummern raus. Eine andere Option, die cat bietet, ist -t und die ist auch manchmal ganz hilfreich, die sorgt nämlich dafür, dass Tabulatoren sichtbar gemacht werden. Die werden durch so ein Ctrl-I, soll das praktisch sein, ersetzt. Ja, dieses kleine Dachzeichen, das ist oft Abkürzung für Control. Das werden wir an anderen Stellen auch noch verwenden. Wenn Sie zum Beispiel Control-C drücken sollen, dann kann es sein, dass da schon mal auf einer Folie irgendwo dieses Dach und dann C steht. Und warum würde man das machen wollen? Das ist einfach, wenn Sie zum Beispiel im Editor eine Datei erzeugen, eine Textdatei, und Sie arbeiten mit Einrückungen und dann verwenden Sie mal Tabulatoren und mal Leerzeichen, dann kann es sein, dass verschiedene Zeilen genau gleich aussehen. Ja, also wenn Sie wenn die Tabulatorbreite 8 Zeichen ist, dann erreichen Sie optisch denselben Effekt, indem Sie 8-mal die Leertaste drücken oder einmal Tab. Und es gibt Situationen, in denen es wichtig ist, ob da 8 Leerzeichen oder ein Tabulatorzeichen steht. Und für solche Fälle kann man dann eben gucken, ob das Ganze korrekt ist. Also es gibt zum Beispiel ein paar Konfigurationsdateien bei Linux, da muss zwingend am Anfang der Zeile ein Tabulatorzeichen stehen. Wenn das da nicht steht, ist das ein Syntaxfehler und dann funktioniert irgendwas nicht. Und wenn Sie den Verdacht haben, dass irgendwas nicht passt, dann können Sie so eine Konfigurationsdatei einfach mit CAT und dieser Option ausgeben und dann sehen Sie direkt, ob da Zeilen sind, die eben nicht mit einem Tabulator, sondern mit 8 Leerzeichen anfangen und haben dann einen Fehler gefunden, können den beheben. Es gibt noch mehr Optionen. Ich werde bei den ganzen Tools, die ich behandle, nie vollständig alle Optionen vorstellen, denn einige von den Programmen haben so viele Optionen, dass ich einen kompletten Termin damit bestreiten könnte, Ihnen 4 Stunden lang die Optionen von einem einzigen komplexen Tool vorzustellen. Ja, also das ist dann Quatsch, deswegen zeige ich Ihnen nur die Sachen, die aus meiner Sicht am wichtigsten sind. Aber die Empfehlung ist trotzdem immer, zu den Tools mal einen Blick in die Manpage zu werfen und zu gucken, was es noch gibt. Sie haben eine Frage?
Müssen wir welche Option, also für die Klausur, müssen wir die Option auswendig lernen oder?
Na. Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Das könnte man überlegen, ob ich irgendwas in der Art mache. Also ich sag mal, ja.
Ich muss halt einfach ummahnen und dann kann ich ja gleich reinschauen.
Ja. Naja. Ja, ich meine, es ist so, in den LPI-Prüfungen hat man natürlich auch keine Hinweise oder kann auch kein Material mitnehmen. Und da wollte ich mich ein bisschen dran orientieren, so was in den LPI-Prüfungen verlangt wird. Aber ich denke da mal drüber nach. Also grundsätzlich würde ich sagen, das ist richtig, wie Sie sagen, es ist Quatsch, irgendwelches Zeug auswendig zu lernen, wenn man es einfach schnell nachschlagen kann. Es gibt allerdings andererseits Sachen, die man permanent benötigt und die sollte man auswendig kennen, weil wenn Sie bei irgendeinem Standardbefehl, den Sie 20 Mal am Tag eingeben, müssen irgendwann dann vielleicht, dann wollen Sie nicht jedes Mal das nachschlagen, sondern das müssen Sie einfach merken.
Dann müssen wir nur wissen, welche das
ist. Ja, also ich denke, die Sachen, die ich auf den Folien zeige, und Sie werden das sehen, ich werde Sie nicht zumüllen mit einem ganzen Haufen von Beispieloptionen oder sowas. Die Sachen, die ich auf den Folien habe, sind, glaube ich, die Sie sich einfach auch merken sollten. Und alles, was darüber hinaus in der Manpage steht, ist interessant für Sie, aber werde ich nicht abfragen. Also generell nur Sachen, die wir hier in der Veranstaltung irgendwie besprochen haben, sind natürlich prüfungsrelevant und nicht irgendwas, was irgendwo anders noch steht. Ich meine, Sie werden jetzt sehen, wenn wir durch die Sachen durchgehen, dass nur an einigen Stellen mal Hinweise auf Optionen sind. Und das sind dann auch wirklich die, die man braucht. Okay, ein Tool, was einen ganz ähnlichen Namen hat wie Cat, ist Cut. Cut wie ausschneiden. Und damit können Sie hingehen und praktisch sowas wie Spaltenverarbeitung in Textdateien machen. Das ergibt natürlich nur Sinn, wenn Sie eine Textdatei haben, die irgendwie schon so formatiert ist, dass sie aus Spalten besteht. Und Spalten können entweder logisch entstehen, dadurch, dass Sie zum Beispiel ein Trennzeichen zwischen den einzelnen Feldern, sage ich mal, haben. Oder die können durch die optische Struktur entstehen, dass Sie einfach sagen, die zweite Spalte beginnt an der Zeichenposition 10 oder sowas. Ja. Und deswegen kann Cut mit beiden Varianten umgehen und kann einfach Teile herausschneiden, die praktisch angezeigt werden sollen. Ja, also gucken wir uns mal ein Beispiel an. Hier ist eine Datei, test.txt, die habe ich hier einfach mal nur mit Cat ausgegeben. Da sehen Sie, da habe ich irgendwelches Zeug reingeschrieben, ein paar Ziffern, Buchstaben und so weiter. Und da entstehen sowas wie, oder es entsteht sowas wie Spalten, dadurch, dass ich hier ein Leerzeichen als Trennzeichen verwendet habe. Ja, also der Aufbau der Datei soll praktisch sein, die erste Zeile besteht aus drei Spalten, ja, mit dem ersten Feld 1, 2, 3, 4, das zweite Feld ist 6, 7, 8, 9, 0, 1 und so weiter. Und hier unten ist auch noch eine letzte Zeile, langer Testeintrag. Nach dieser Logik enthält die praktisch nur zwei Spalten, ja, und die dritte Spalte ist leer, um hier dieser Entsprechung zu bleiben. Es muss nicht ein Leerzeichen sein, was man verwendet in solchen Dateien als Trenner. Da könnte zum Beispiel auch ein Doppelpunkt drinstehen. Das haben Sie beispielsweise in der Passwortdatei, die Linux verwendet, in der Datei /etc/passwd. Ja, da sind da auch ganz viele Felder immer in einer Zeile drin und der Spaltentrenner ist ein Doppelpunkt. Es ist aber optisch etwas besser erkennbar mit einem Leerzeichen, deswegen habe ich hier ein Leerzeichen benutzt. Und was ich jetzt als erstes mal mache, ist Cut aufrufen mit einer Option, wo ich sage, die Spalten sind durch absolute Zeichenpositionen bestimmt. Und dafür muss ich die Option -c verwenden, c wie Character. Ja, das heißt, ich schneide die Spalte zeichenpositionsbasiert aus. Und wenn ich eben sage -c 3 bis 8, dann heißt das, ich will die Zeichenspalten 3 bis 8 haben. Und der Rest wird rausgeschnitten. Also 1 und 2 fällt weg und alles ab 9 fällt weg. Und das kann man schön sehen. Hier geht praktisch die Spalte, die dritte Spalte fängt hier an, ne, mit 3, C, D, 2, N, wenn man das von oben nach unten anguckt. Und genau das finden Sie hier auch. Ja, und entsprechend geht es dann weiter. Die folgenden vier Spalten werden ausgegeben. Das heißt natürlich, das was hier rauskommt, das ist in diesem Fall Unfug, weil meine Datei nicht so aufgebaut war, dass sie mit Zeichenpositionen als Spaltenbegrenzung arbeitet. Die Sachen sind ja nicht ausgerichtet irgendwie, sondern die stehen so, wie sie halt reinpassen in die Datei und verwenden Leerzeichen als Trenner. Also war das nicht die richtige Option für diese Art von Datei? Wenn ich eine andere Datei erzeuge, die einen passenden Aufbau hat. Nehmen wir mal so eine Datei, wo irgendwas drinsteht, was dann so eine Formatierung hat. Ja, jetzt sehen Sie, jetzt mache ich die Spalten praktisch in der Form, dass ich sie so optisch formatiere. Gehen wir die erst nochmal aus. Und jetzt kann ich versuchen, da Spalten auszugeben, indem ich sage, ich zähle halt die Zeichenpositionen. Dann müsste ich also gucken, na gut, wie viele sind das hier? In der Regel guckt man mal grob, was da hinkommen könnte. Ich versuche mal 10 bis 17 zunächst. Ja, das wird zu viel sein. Genau, ich habe vorne noch eine Leerspalte, Zeichenspalte praktisch zu viel. Also mache ich daraus jetzt 11 bis 17. Und dann sehen Sie, jetzt habe ich da die Geschichte ausgeschnitten. Ja, weil die Eingabedatei halt eine andere Formatierung verwendet. Die benutzt einfach diese absoluten Positionen, um die Spalten kenntlich zu machen. Also das unterstützt das Cut-Programm, aber genauso unterstützt es diesen logischen Aufbau, den ich hier habe, wo ich sage, es gibt ein Trennzeichen und das Trennzeichen legt fest, wo die nächste Spalte anfängt. Und wenn ich diese Funktion verwenden will, dann brauche ich die Option minus F. Ja, minus F steht für Field, also es gibt an, welche Felder angezeigt werden sollen. Und hier habe ich als Argument praktisch dahinter 2,3. Das sagt, ich will die zweite und die dritte Spalte haben. Und jetzt weiß das Programm aber zunächst noch nicht, was das Trennzeichen ist. Also womit ich erkenntlich mache, dass die nächste Spalte anfängt. Und das muss ich von Hand angeben. Und das macht man über diese Option minus D. Und dann in Anführungszeichen ein Leerzeichen. Ja, das minus D steht für Delimiter, also Englisch für Trennzeichen. Und damit sagt man eben, ich will, dass das Leerzeichen als Trennzeichen interpretiert wird. Wenn ich stattdessen einen Doppelpunkt verwenden würde, um hier die Sachen aufzuteilen, Gesundheit, dann müsste ich minus D Doppelpunkt nehmen. Jetzt zeige ich Ihnen auch ein Beispiel für. In der Datei etc.passwd standen früher mal die Passwörter im Klartext drin. Bei ganz alten Unix-Systemen macht man heute nicht mehr. Aber es stehen immer noch viele Informationen über die Benutzer da drin. Und da sehen Sie, hier sind haufenweise Doppelpunkte und das ist hier einfach das Feld-Trennzeichen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur die Benutzernamen haben will, ja, das ist ein blödes Beispiel, weil es die erste Spalte ist. Was nehmen wir? Nehmen wir den langen Namen des Benutzers. Ja, hier zum Beispiel GNOME Display Manager oder mein Name Hans-Georg Esser. Jetzt müsste man durchzählen, welches Feld ist das? Das erste Feld in der Datei sieht wie ein Benutzername aus, dann kommt immer ein X, dann kommen zwei Zahlen und dann kommt der Name. Ja, das heißt, ich brauche die fünfte Spalte. Und wenn ich die jetzt haben will, dann sage ich einfach Cut minus F5 für die fünfte Spalte. Ja, wenn ich jetzt sage minus D also Leerzeichen in Anführungszeichen, ja, das wird nicht funktionieren. Ich mache das trotzdem mal, dann sehen Sie, dass das halt, ne, das erzeugt Unfug, weil es gar keine Leerzeichen in diesen Zeilen gibt. Wenn ich aber stattdessen den Doppelpunkt hier eintrage, dann kriege ich schön die Benutzernamen raus. Ja, also da hat er praktisch alle anderen Spalten jetzt rausgeschnitten. Und wenn ich mehr als diese fünf Spalten, diese fünfte Spalte haben wollte, dann müsste ich eben bei der Option minus F5 noch die anderen Spalten, die ich auch haben will, dazu schreiben. Ich glaube, man kann sogar einzelne Spalten wiederholt anfordern, indem man die nochmal angibt. Nee, das macht er nicht. Also wenn ich jetzt noch eine 6 hinten dran schreibe, dann würde ich noch die Spalte dahinter kriegen. Dann sehen Sie noch das Home-Verzeichnis des jeweiligen Benutzers. Ja, also das heißt, dieses Programm Cut ist prinzipiell für alle Situationen gerüstet, in denen Sie eine Datei haben, die auf irgendeine Art und Weise in Zeilen und Spalten organisiert ist. In Zeilen ist sie immer organisiert, aber in Spalten halt nicht unbedingt. Und wenn Sie das haben, dann müssen Sie als erstes analysieren, wird das mit Hilfe von einem Trennzeichen gemacht oder wird das mit Hilfe von, ja, im Prinzip Einrückungen, ja, Positionierung in der richtigen Zeichenspalte, wird es damit gemacht. Und abhängig davon brauchen Sie eben entweder die Option minus C für zeichenbasiert oder die Option minus F für feldbasiert, also spaltenbasiert.
Ja. Delimiter und Field, kann man das auch tauschen?
Die Reihenfolge ist egal, ja.
Okay.
Ja, Sie können. Genau, also in der Regel ist es so, dass man die Reihenfolge von Optionen beliebig wählen kann. Es gibt wenige Ausnahmen. Es gibt Programme, wo eine Option eine andere außer Kraft setzen kann. Und dann zählt praktisch die weiter hinterstehende Option, die zählt stärker, weil die werden schon von links nach rechts analysiert. Ja, wenn Sie also als erste Option sagen, Sie wollen irgendwas und als zweite Option sagen, Sie wollen es nicht, das ist möglich, dann wollen Sie es insgesamt nicht. Ja, aber bei Optionen, die sich nicht gegenseitig stören, also die nicht im Widerspruch zueinander stehen, ist die Reihenfolge egal. Das Einzige, was Sie nicht machen dürfen, ist, Sie sehen ja, diese Optionen hier haben selber nochmal Argumente. Ja, also die Option ist minus D zum Beispiel und dieses minus D hat ein Argument, zum Beispiel Leerzeichen in Anführungszeichen. Genauso das minus F, das ist die Option und es hat ein Argument 2,3. Und was Sie jetzt nicht tun dürfen, ist diese Sachen irgendwie mischen, dass Sie zum Beispiel schreiben cut minus D minus F und dann in irgendeiner Reihenfolge die Argumente für die Sachen. Ja, könnte man ja überlegen, wenn man die in der richtigen Reihenfolge dann wieder anordnet, dass es irgendwie passt, aber das geht nicht. Also die müssen aneinander hängen. Ja, es tauchen manchmal solche Probleme auf, weil man diese Kurzoptionen ja zusammenfassen darf. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal gesagt. Wenn Sie mehrere von diesen Kurzoptionen, die immer nur aus einem Buchstaben bestehen, die dürfen Sie zusammenfassen. Das ist so wie bei ls-al zum Beispiel. Das ist eine Kurzschreibweise von ls-a-l. Und wenn jetzt eine von diesen Kurzoptionen noch ein Argument hat, wie dieses 2,3 am minus f dran, dann dürfen Sie das immer noch alles zusammenschreiben, aber die Kurzoption, die das Argument hat, die muss am Ende stehen. Ja? Also angenommen jetzt mal, das minus l hätte noch ein Argument xy irgendwie so, was hat es nicht. Ja? Aber dann dürften Sie das auch schreiben als minus al xy, das würde auch gehen. Was nicht gehen würde, wäre minus LA XY, weil sich das XY auf das A beziehen würde. Ja, ist jetzt ein bisschen esoterisch, aber... Okay, also das ist Cut. Der nächste Filter ist dazu da, dass man Textdateien, also wo lesbarer normaler Text drin steht, dass man die neu umbricht. Und... das braucht man dann, wenn man zum Beispiel eine Datei hat, die zunächst gar keine Zeilenumbrüche verwendet. Oder die Zeilenumbrüche immer nur dann einfügt, wenn sie einen Absatz erzeugen. Ja? Also typisch ist es zum Beispiel, wenn Sie in einem Textverarbeitungsprogramm, sowas wie OpenOffice Writer oder Word, Word gibt es jetzt nicht unter Linux, aber vom Prinzip, wenn Sie da irgendwelche Texte drin verfassen, dann drücken Sie ja nicht jedes Mal die Eingabetaste, wenn Sie am Ende einer Zeile sind, sondern Sie schreiben halt durch und das Ding wird als ein Absatz gespeichert und der macht automatisch den Zeilenumbruch da drin. Wenn Sie so ein Ding dann konvertieren in eine ASCII-Textdatei, die Sie auch in einem normalen Texteditor bearbeiten können, dann hat die praktisch die Absätze als eine ultralange Zeile. Und wenn man sowas ausgibt mit cat in der Konsole, dann wird brutal einfach am Ende des Terminals, da wo das Terminal aufhört, da wird halt ein Zeilenumbruch gemacht, aber nicht mit Worttrennung. Ja, ich habe Ihnen hier so ein Beispiel gemacht, wo Sie sehen, das für wird einfach mittendrin umgebrochen, der letzte Buchstabe kommt in die nächste Zeile. Das ist natürlich schlecht lesbar. Und mit dem Tool FMT wie Format kann man das Ganze jetzt vernünftig umbrechen. Ja, das sehen Sie, ich habe das hier mal ohne Argumente auf oder ohne Optionen aufgerufen. Dann kriegt man eben hier eine Darstellung, wo die Worte noch zusammenhängen und man kann das Ganze wieder lesen. Und jetzt muss natürlich die Standardbreite muss nicht unbedingt zu Ihrem Terminal passen, sodass es gut aussieht. Deswegen können Sie über den Parameter minus w irgendwas, w wie width, also Breite, können Sie eine andere Breite wählen. Ja, zum Beispiel 30, um eine ganz schmale Spalte Text zu erzeugen. Gut, das nächste Tool hatte ich eben schon kurz erwähnt, als ich über cat gesprochen habe. Das heißt jetzt Split. Und ist dazu da, Dateien aufzuteilen. Und ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, was die häufigste Anwendung war, dass man eben die Sachen damit auf Disketten praktisch verteilen konnte, wenn man Dateien hatte, die größer waren als ein auf einer Diskette Platz hatte. Und eine typische Anwendung war, diese 3,5 Zoll Disketten mit 1,4 MB Speicherkapazität zu füllen. Und dann hat man einfach Folgendes gemacht. Man hat Split aufgerufen mit dem Namen der Datei, die man klein machen will. Dann mit einer Größenangabe. Das Minus B steht für Byte, also wie groß sollen die Teildateien praktisch werden. Und dahinter dann eine Angabe in Bytes. Ja, wenn ich da jetzt zum Beispiel ausrechne, wie viel Byte wirklich 1,4 Megabyte sind, dann kriege ich irgendeinen 6-7-7-stelligen Wert raus, den könnte ich da direkt dahinter schreiben, also minus B, 1 Million irgendwas. Das Programm versteht aber auch so Anhängsel wie klein k für Kilo und klein m für Mega. Und deswegen kann ich da schreiben minus B 1440k. Ja, denn 1440 Kilobyte ist exakt die Größe einer solchen Diskette. Was ich nicht schreiben kann, ist 1,4 M oder 1.4 M, weil das Tool keine Nachkommastellen versteht. Ja, sonst wäre das noch kürzer. Es gibt andere Programme, die auch mit Einheiten rechnen können, wo sie auch Nachkommastellen angeben können. Aber 1 M würde gehen, aber dann würde es genau 1 Megabyte groß werden. Sie können dann halt nicht 1 MB plus irgendwas erzeugen. Das habe ich nie ausprobiert. Also jenseits von Megabytes ist es ungewöhnlich, da was zu splitten. Gucken wir einfach nach. Ja, das können Sie auch, wenn Sie zum Beispiel Sachen über ein Netzwerk woanders hin kopieren wollen und Ihnen bricht die Verbindung häufig ab und Sie müssen dann von vorne anfangen, das zu übertragen aus irgendwelchen Gründen, dann können Sie damit auch Dateien halt klein machen, um sie übers Netz ganz viele kleine Dateien zu übertragen. Also hier kann man sehen, Giga, Tera, Peta, ich weiß nicht, wie E, Z und Y dann heißen, aber die Einheiten werden alle unterstützt. Okay. Ja, also jenseits, normalerweise braucht man jenseits von Terabytes schon nicht und Petabytes vielleicht noch. Also in dem Umgang mit Dateien, wie ich ihn pflege, habe ich keine Dateisysteme, wo ich ein Z oder ein E.
Es gibt, glaube ich, viel noch Google.
Ja, ja, ja. Genau. Ja, nochmal zurück zur Syntax. Ja, also mit minus B und dann dahinter die Größenangabe sagt man eben, wie groß die einzelnen Dateien werden. Und jetzt muss man noch irgendwie angeben, wie die erzeugten, also aufgeteilten Dateien, wie die heißen sollen. Und ja, da hat man natürlich Wahlfreiheit. Wichtig ist zu wissen, diese neuen Dateien entstehen in dem Split der Reihe nach AA, AB, AC und so weiter bis AZ, dann BA, BB, BC, also so eine Art zweistellige Nummerierung, nur dass Buchstaben, Kleinbuchstaben statt Zahlen verwendet werden. Ja? Und hier kann man sehen, ich habe jetzt den Originaldateinamen nochmal verwendet und hinten noch einen Punkt dran gehängt. Ja? Und im Ergebnis sehen Sie dann, der nächste Befehl gibt ja die erzeugten Dateien aus, sehen Sie, was entstanden ist. Es sind alles Dateien entstanden, die so heißen wie die Originaldatei, aber eben mit Punkt AA, Punkt AB und so weiter hinten dran. Für die Optik, einfach um das besser lesen zu können am Ende, was man da erzeugt hat, ist es wichtig, eben so einen Punkt als letztes hinten dran zu schreiben bei dem Namen für die zu erzeugenden Dateien. Ansonsten würde, wenn ich hier den Punkt weggelassen hätte, würden die Dateien am Ende so Endungen wie PDF AA, PDF AB und so weiter ohne Punkt haben. Ja, und dann kann man nicht mehr so gut erkennen, was das gewesen ist. Sie können da natürlich auch ein Minuszeichen am Ende dranhängen oder irgendwas anderes, was Ihnen gefällt, ein Underscore, Unterstrich, damit Sie sehen, was da rauskommt. Ja, und wenn Sie die Größe anschauen, dann sehen Sie, die ersten Dateien in dieser erzeugten Liste von Dateien, die haben alle diese 1,4 MB als Dateigröße, wie es angegeben war. Die letzte Datei ist ein bisschen kleiner. Klar, wenn meine Ursprungsdatei nicht ein Vielfaches von der Zielgröße war, dann bleibt halt noch ein bisschen Platz in der letzten Datei. Ja. Und Sie können sicher sein, dass beim Splitten einer Datei nichts kaputt geht oder verändert wird oder sowas. Das habe ich ja auch nochmal demonstriert und zeige damit gleichzeitig, wie man eben cat wirklich verwendet, um mehrere Dateien zusammenzufügen. Ich rufe cat auf mit praktisch allen gesplitteten Dateien als Argument. Ja, dafür habe ich hier das Punkt Sternchen drin, damit er wirklich alle Dateien nimmt. Das ist ein Wildcard-Zeichen, das hatten wir letztes Mal schon. Und dann leite ich das Ergebnis mit größer um in eine neue Datei zm-kopie-pdf. Ja. Das wird ohne irgendwelche Meldungen einfach ausgeführt. Und wenn es fertig ist, gucke ich mir die Datei nochmal kurz an. Die hat dieselbe Größe wie die Ausgangsdatei. Das alleine ist aber noch nicht der Beweis, dass es wirklich geklappt hat. Es gibt ein Programm, das heißt diff, wie difference, also Unterschied. Und das rufe ich auf mit den beiden Argumenten, Ursprungsdateiname und dieser Kopiedateiname. Und das arbeitet auch ohne irgendwas auszugeben. Und wenn dieses Programm nichts ausgibt, dann heißt das, die Dateien sind identisch. Ansonsten würde es Unterschiede anzeigen, beziehungsweise bei Binärdateien, die es nicht wirklich inhaltlich vergleichen kann, würde es einfach nur sagen, Dateien sind unterschiedlich. Ja? Wenn ich zum Beispiel in der Shell sage diff bin ls und bin, was kann man nehmen, move, dann kriege ich einfach nur Binärdateien, bin ls und bin move sind verschieden. Wenn ich zwei Textdateien vergleiche, dann versucht er mir anzuzeigen, wo die sich unterscheiden. Ja, also das ist Split. Gut, das nächste Tool ist Sort, das hatte ich eben in der Einführung auch schon kurz erwähnt. Das kann eine ganze Menge Sachen, das hat auch sehr viele Optionen, die wir nicht alle uns anschauen werden, eigentlich nur ganz wenige. Und Sie können damit nach bestimmten Spalten sortieren, wenn Sie wieder so einen Spaltenaufbau haben. Oder Sie haben auch die Möglichkeit zu unterscheiden, ob Sie alphabetisch oder numerisch sortieren wollen. Ja, und da zeige ich Ihnen hier mal für ganz einfache Aufrufe, was da der Unterschied ist. Ich habe eine Testdatei erzeugt, wo verschiedene Einträge drin sind. Sie sehen hier, am Anfang geht das los mit ein paar Sachen, die mit Ziffern oder mit Zahlen anfangen, also 13 Autos, 5 LKW und so weiter. Und dahinter kommen noch ein paar Sachen, die ohne irgendwelche Zahlen sind. Und das Ganze ist in einer zufälligen Reihenfolge. Und wenn ich das jetzt von Sort sortieren lasse, ohne irgendwelche weiteren Optionen, dann kriege ich eine alphanumerische, also im Endeffekt alphabetische Sortierung, die so funktioniert, dass einfach die ASCII-Positionen der Zeichen berücksichtigt werden. Und in der ASCII-Tabelle, wenn Sie die im Kopf haben, dann stehen Buchstaben, die praktisch Ziffern sind, die stehen weiter vorne als die normalen Buchstaben. Ja, und deswegen landen dann unter anderem hier alle Sachen, die mit Zahlen anfangen, landen vorne in dieser Sortierung und die Dinge, die mit einem Buchstaben anfangen, die landen hinten. Sie sehen direkt, dass die Worte, also Allee, Haus, Hotel und so weiter, dass die korrekt sortiert sind. Was komisch aussieht, ist, dass 13 Autos vor zwei Bäumen kommen. Und das liegt daran, dass eben hier wirklich alphabetisch sortiert wird. Und da geht es immer buchstabenweise. Wenn Sie 13 und 2 Leerzeichen vergleichen, dann gucken Sie sich die ersten Zeichen an. 1 ist kleiner als 2, als Buchstabe betrachtet. Und damit ist schon klar, dass 13 Autos vor zwei Bäume stehen muss. Ja, zwei Bäume und 24 Fahrräder sind in der Reihenfolge, weil das Leerzeichen, das hier hinter der 2 steht, das ist ASCII-Code 32, das ist weiter vorne als das Zeichen 4. Ja, das heißt, für Sachen, wo Zahlen drin stehen, ist es eigentlich nicht zu gebrauchen, weil Sie in der Regel mit so einer Sortierung 13, 2, 24, 5 nicht viel anfangen können. Deswegen gibt es die Option minus n, mit der Sie auf numerische Sortierung umschalten. Und die Ergebnisse sehen Sie in der rechten Spalte. Gucken wir erstmal unten. 2 Bäume, 5 LKW, 13 Autos, 24 Fahrräder. Also die Sache ist jetzt richtig sortiert. Und merkwürdigerweise ist aber ausgetauscht, alles mit, was mit Buchstaben anfängt, steht jetzt weiter oben. Und das liegt einfach daran, dass Sachen, die mit einem Buchstaben anfangen, als 0 interpretiert werden. Und in der numerischen Sortierung gehört die 0 halt über alle positiven Zahlen.
Wenn wirklich numerische 0 noch dabei gewesen wären?
Wenn die 0 noch dabei gewesen wäre, gute Frage, probieren wir es aus. Ich gebe die mal von Hand ein einfach. Also Sie können, Sort ist eben ein Filter wie diese anderen Sachen auch. Das heißt, ich kann das Programm einfach aufrufen als Sort-N und dann gebe ich ein paar Sachen ein, die ich sortiert haben will. Also was wäre jetzt das Beispiel? 0 Autos, Autos, 2 Autos und 13 Autos. Und dann drücke ich STRG D und dann sehen Sie, die 0 steht noch vor der Null, die als einfach nur als Null interpretiert wird. Ja. Okay, und was ich Ihnen jetzt hier nicht dargestellt habe, ist, wie Sie Sort verwenden können, um nach Spalten zu sortieren. Hier sind wir einfach hingegangen und haben praktisch uns das von vorne angeguckt. Ja, also mit der ersten Position jeweils in der Zeile angefangen. Sie haben aber genauso die Möglichkeit wie bei Cut, dass Sie definieren können, was Spalten sind und dann sagen, zum Beispiel, ich will erst nach der dritten Spalte und dann nach der zweiten Spalte sortieren. Das ist so ein bisschen wie in der Tabellenkalkulation, wenn Sie da irgendwie Daten sortieren oder sowas aufrufen, dann haben Sie auch Möglichkeiten anzugeben, in welcher Reihenfolge sortiert werden soll. Und die praktisch zweite Sortierfolge, die hängt dann, die wird nur verwendet, wenn es bei der ersten eine Übereinstimmung gab. Das hat man oft, dass man Datensätze hat, wo viele identische Felder vorkommen. Wenn Sie eine Datei sortieren, in der ganze Zeilen mehrfach vorkommen, ja, dann werden die durch Sort in die richtige Reihenfolge gebracht und stehen dann unmittelbar untereinander, tauchen also mehrfach auf. Und es gibt ein Tool, das sich Unique nennt, ist auch wieder abgekürzt, also die letzten beiden Buchstaben von dem englischen Wort Unique einmalig fehlen bei dem Namen des Tools. Und das guckt sich praktisch aufeinanderfolgende Zeilen an und wenn es da irgendeinen Doppler drin findet, dann schmeißt es die Doppler raus, auch mehrere. Also wenn 20 mal dieselbe Zeile hintereinander steht, bleibt davon genau eine Kopie übrig und die anderen fallen weg. Und das heißt, Sie könnten versuchen, eine Datei erst mit Sort zu sortieren und dann anschließend mit Unique die doppelten Einträge rauszuschmeißen. Das ist das, was ich hier unten angegeben habe. Sort, Datei, dann das Pipe-Zeichen und dann Unique. Das würde das machen. Sort hat aber eine eigene Option, minus U, die auch wieder die Abkürzung für Unique ist, mit der man sich den Aufruf eines zweiten Tools sparen kann. Ja, weil wenn Sort sowieso damit beschäftigt ist, ihre Datei zu sortieren, dann kann es auch direkt die Doppler rausschmeißen, anstatt dass sie Sort erst arbeiten lassen und dann in einem weiteren Schritt nochmal die ganze Datei angucken lassen und auf doppelte Einträge vergleichen. Manchmal hat man aber Dateien, die einfach woanders herkommen und die schon sortiert sind. Und dann ist es natürlich schneller, wenn Sie wissen, dass die Datei schon sortiert ist, dann ist es schneller, die nur durch Unique durchzujagen, weil dann kein Test auf richtige Reihenfolge passiert. Was Unique aber nicht hinkriegt, ist sozusagen eine unsortierte Datei aufzuräumen. Also das Tool setzt voraus, dass schon eine Sortierung vorliegt. Wenn Sie eine Datei nehmen, wo Sie auch Doppler drin haben, aber keine Sortierung, dann bleiben die Doppler drin. Ja, es werden dann wirklich nur die unmittelbar aufeinanderfolgenden identischen Zeilen entfernt. Das nächste Tool ist grep. Wenn man im Internet nachguckt, was das heißt, ja, die Dokumentation zu grep, die schweigt sich darüber aus, was grep bedeuten soll. Und wenn man im Internet guckt, gibt es einen ganzen Haufen von Interpretationen, was das heißen könnte. Ich habe mich jetzt mal für Global Regular Expression and Print entschieden. Ja, also Regular Expressions, das ist sowas wie ein Suchmuster, wie ein Pattern. Das schauen wir uns nachher noch ausführlicher an. Und das grep-Tool kann halt solche Suchmuster verstehen und sucht danach in Dateien oder in dem, was es als Standardeingabe kriegt. Und überall da, wo es einen Treffer hat, gibt es das Ergebnis einfach aus. Und da habe ich einfach mal Beispiele, was man da so machen kann. Zunächst mal gucke ich mir an, wie groß die Beispieldatei etc-passwd ist. Das war die Datei, die ich eben schon mal kurz live benutzt habe, wo diese Benutzereinträge drin sind. Und wc-l, das steht für Word Count Lines, also das zeigt an, wie viele Zeilen da drin sind. Da ging es nur darum, dass Sie mal sehen, in dem Beispiel, wie viele Zeilen sind da drin. Das sind 57 Stück. Und wenn ich jetzt nach meinem Benutzernamen suche, der auf dem System Esser ist, dann könnte ich einfach sagen grep Esser und dann, also grep Muster oder Suchbegriff und dann dahinter den Namen der Datei. Und dann kriege ich in dem Fall genau eine Zeile ausgegeben, die halt zu meinem Account gehört. Und auch hier will ich Ihnen wieder zeigen, auch grep muss nicht mit einer Datei unbedingt arbeiten, sondern Sie können auch einfach sowas sagen wie grep zz. ZZ soll der Suchbegriff sein und dann wird praktisch die Standardeingabe verwendet. Also ich kann jetzt hier irgendwas tippen und wenn ich das eingebe, dann passiert hier nichts, weil da kein ZZ drin ist. Wenn ich aber irgendeine Zeile mache, wo ZZ drin vorkommt, dann wird die wieder ausgegeben. Ja. Und genauso kann ich zum Beispiel auch sagen ls-l. Dann kriege ich ja hier irgendwas und wenn ich das dann durch, ne, durch grep durchjage, das hatten wir glaube ich eben schon als Beispiel, ne? Machen wir es nochmal mit txt, dann sehen Sie, es bleiben jetzt nur die zwei Zeilen über, wo halt txt drin vorkommt.
Ja. Dieses N5, das schließt quasi nur die ersten fünf Zeilen.
Hatten wir das auf der Folie gerade? Ja. Ah ja, genau. Ja. Head und Tail. Ich glaube, da habe ich gleich auch noch, habe ich da noch Folien zu? Oder hatte ich die schon? Es könnte sein, dass wir Head und Tail letztes Mal schon, hatten wir schon, ne? Ja. Also Head und Tail zeigen die ersten oder letzten Zeilen an, standardmäßig glaube ich 10. Und wenn Sie mehr oder weniger haben wollen, dann geben Sie als Option noch minus n und dahinter die Zahl, wie viel Sie haben wollen. Also Sie können auch nur eine ausgeben mit minus n 1 oder sowas. Jedenfalls hier jetzt der grep-Einsatz. Ich kann zum Beispiel auch suchen nach allen Einträgen, wo binbash drin vorkommt. Binbash ist der Pfadname der Standard-Shell auf einem Linux-System. Und in der Regel haben nur normale Benutzer dieses binbash auch wirklich als Shell angegeben in dieser Passwortdatei. Es gibt einen ganzen Haufen Pseudo-Benutzer, das sind diese Sachen hier, Daemon, Bin, Sys, Sync und so weiter. Dahinter verbirgt sich kein echter Benutzer auf dem System, sondern das ist dazu da, dass bestimmte Prozesse oder Aufgaben, wenn sie auf dem System laufen, dass man die irgendeinem Aufgabenbereich zuordnen kann. Ja, und die haben alle irgendwelche anderen Shells. Und deswegen, wenn man nach binbash sucht, dann findet man damit meistens die echten Benutzer im System. Ja, ist nicht wirklich eine ultimative Anleitung zur Suche nach Benutzern, weil der Benutzer seine Shell ändern kann. Man kann ein Tool namens Change Shell aufrufen und da irgendeine andere Shell angeben, dann ist es halt nicht mehr die Bash, ja, wenn jemand die Bash nicht mag. Jedenfalls, dieses grep-Kommando zeigt mir eben die passenden Einträge an. Und was man jetzt auf der Folie nicht sehen kann, was ich Ihnen aber hier kurz zeige, ich gebe das nochmal, grep binbash etc passwd. Ja, dann kriege ich wieder, hier habe ich jetzt drei Benutzer, die Bash haben. Und es müsste hier auch möglich sein mit einer Option minus minus color, genau, die Treffer auch noch hervorzuheben. Ja, also das ist eine Komfortoption, die das grep auf einem Linux-System in der Regel bietet. Auf anderen Unix-Systemen kann grep das teilweise nicht. Ja, aber hier kann man schön sehen, die Sachen sind nicht nur rot, sondern auch fett. Ja, das heißt, man findet damit einfach Treffer sehr schnell in der Datei. Gut, und das hatten wir vorhin auch schon mal als Beispiel. Die Option minus 4 dreht die Auswahl einfach genau um. Ja, manchmal ist es leichter zu sagen, was man nicht sehen will. Also ein Ausschlusskriterium anzugeben. Und wenn Sie das in der Form machen wollen, dann schreiben Sie Ihr Ausschlusskriterium hin, schreiben aber minus V davor, um die Auswahl eben umzukehren. Und dann zeigt grep nur noch die Zeilen an, die Ihren Suchbegriff nicht enthalten. Das, was wir jetzt hier als Suchbegriffe verwendet haben, sind noch keine regulären Ausdrücke. Die zeige ich Ihnen in zwei Folien, glaube ich, oder in drei Folien. Zeige ich Ihnen was zu regulären Ausdrücken. Zunächst will ich Ihnen noch ein anderes Tool vorstellen, was auch mit Suchbegriffen und mit regulären Ausdrücken arbeiten kann. Und wenn wir dann praktisch noch einen zweiten Grund gesehen haben, warum man sich das anschauen sollte, dann gehe ich danach zu diesen regulären Ausdrücken über. Das nächste Tool nennt sich Zed, der Stream Editor. Und mit dem können Sie sowas wie eine Suchen-Ersetzen-Funktion ausführen. Also wenn Sie beispielsweise in dieser Datei, die wir vorhin hatten, wenn Sie da überall bin bash ersetzen wollen durch irgendwas anderes, zum Beispiel bin ksh, kshell ist eine andere Shell, dann könnten Sie Zed dafür verwenden und einfach sagen, ersetze in dieser Datei alle Vorkommen von dem einen Begriff durch einen anderen Begriff. Das können Sie natürlich auch machen, indem Sie einen Texteditor öffnen. Ja, also das ist nicht so, dass es nicht auch Alternativen dazu gäbe. Sie können einen ganz normalen Editor öffnen und dann mit einer eingebauten Suchen- und Ersetzen-Funktion automatisiert auch alles austauschen. Aber es hat hier den Vorteil, dass Sie automatisiert das Ganze ersetzen können. Einfach nur durch Angabe von Suchbegriff und Ersetzungsbegriff unter Datei. Die Syntax ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig von Zed, deswegen schauen wir uns da einfach mal Beispiele an. Also ich habe hier eine Datei erzeugt, die vor allem dadurch auffällt, dass das Wort Wort sehr häufig da drin vorkommt, weil ich das in den folgenden Beispielen ersetzen möchte. Ja, also das Wort ist ein Wort und mehrere Wörter sind der Plural von Wort. Sie werden dann unter anderem erkennen, dass sowas wie ein Plural von Wörtern nicht erkannt wird. Ja. Und was ich jetzt hier mache, ist, ich möchte jetzt Wort durch Bild ersetzen. Und dann kann ich sagen Zed. Dann brauche ich ein Argument, was man in der Regel in so einfache Anführungszeichen einpackt, um es zu schützen, falls man zum Beispiel Leerzeichen oder sowas drin hat. In dem Fall hätte ich mir die einfachen Anführungszeichen sparen können, aber sie sind auf der sicheren Seite, wenn Sie die immer setzen. Und hier steht im Prinzip drin, ich will substituieren, also S wie Substitute. Das Schrägstrich ist jetzt innerhalb dieses Substitutionsbefehls ein Trennzeichen und sagt, hinter dem ersten Schrägstrich kommt der Suchbegriff, den ich austauschen will, das ist Wort. Dann kommt ein weiterer Schrägstrich, wieder als Trennzeichen. Dann kommt das, was ich ersetzen möchte, Bild. Und abschließend kommt nochmal ein Schrägstrich, um zu sagen, hier hört dieser Auftrag für Zed hört praktisch auf. Ja, und dann kommt am Schluss nochmal der Name der Datei, wo ich die Ersetzung vornehmen will. Beachten Sie an der Stelle, was passieren wird. Die Ersetzungen werden vorgenommen, aber nicht in der Datei, sondern es wird einfach ausgegeben. Ja? Und jetzt können Sie erkennen, ich habe die Stellen, wo es zu Ersetzungen gekommen ist, habe ich blau markiert. Also überall, wo was Blaues ist, sehen Sie die Veränderung. Der erste Treffer von Wort, der ist zu Bild geworden, aber in der gleichen Zeile kam Wort nochmal vor und das zweite Wort ist geblieben. Ja? Das hat er nicht rausgehauen, das ist drin geblieben. Und es liegt daran, dass Zed standardmäßig in jeder Zeile nur eine Ersetzung vornimmt. Wenn Sie das nicht wollen, wenn Sie mehrere Ersetzungen in einer Zeile haben wollen, das sehen wir dann in der nächsten Beispielaufruf, dann müssen Sie noch eine Option hinten dran schreiben. Dann haben wir hier das Wort Wörter gehabt. Das passt natürlich nicht auf das Pattern von Wort. Auch wenn da ein echter Umlaut drin wäre oder so, so funktioniert es nicht. Das ersetzt wirklich nur rein die Zeichen, die es erkennt. Also das bleibt natürlich stehen. Hinten ist wieder ein Wort durch Bild ersetzt worden. Da haben wir nochmal die Wörter. Worte wird durch Bilde ersetzt. Also es muss nicht irgendwie etwas sein, was vorne und hinten ein Leerzeichen oder sowas hat. Das kann mittendrin Sachen ersetzen. Sie können auch ein kleines O durch ein kleines Z ersetzen, dann passiert das in der ganzen Datei. Ja. Und hier ist noch ein Punkt. Wortlos wurde auch nicht ausgetauscht, weil in Wortlos der Teil Wort kleingeschrieben ist. Ja, also es ist ein kleines W und kein großes W und Zed unterscheidet standardmäßig zwischen Groß- und Kleinschreibung. Okay, das erste, was man normalerweise abstellen will, ist diese Beschränkung darauf, in einer Zeile nur eine einzige Ersetzung vorzunehmen. Es gibt Gründe für sowas, dass man nur den ersten Treffer ersetzen will. Aber in vielen Fällen, gerade wenn es sich um ja, so lesbaren Text handelt, will man eigentlich alle Vorkommen ersetzen. Und dann kann man eben hingehen und über die Option G, die global, die man hier hinten noch hinter den Schrägstrich anhängt. Ja, darüber kann man sagen, alle Treffer in jeder Zeile ersetzen. Und dann sehen Sie, es ändert sich. In diesem Fall habe ich jetzt Wort durch vom ersetzt. Und jetzt sehen Sie, in der ersten Zeile sind beide Vorkommen von Wort korrekt ersetzt worden. Ja, die anderen Einschränkungen bleiben aber bestehen. Unten das Wortlos zum Beispiel ist immer noch nicht ersetzt, weil es immer noch die falsche Groß-Kleinschreibung verwendet. Und als letztes Beispiel noch eine weitere Option, I, wie ignorieren. Das soll jetzt Groß-Kleinschreibung ignorieren als zusätzliche Option. Und das führt dann dazu, dass hier endlich auch wortlos, also in wortlos der Teil Wort ersetzt wurde, weil es ihm jetzt egal ist, ob es mit einem kleinen oder mit einem großen W anfängt. Ja. Das ist dann hier nochmal zusammengefasst, einfach nur, was die Buchstaben bedeuten, die darin auftauchen. Das haben wir jetzt besprochen. S ist substituieren. Das G, was hinten stehen kann, steht für global oder global. Und das I steht für ignore case, also ignoriere Groß-Kleinschreibung. Und Hinweis, wenn Sie das auf irgendeinem anderen Unix-System verwenden wollen, diese I-Option gibt es nicht in jeder Z-Version. Ja, also auf manchen Unix-Systemen ist ein Z installiert, der das I nicht kennt als Option.
Das erste Beispiel nochmal, der ersetzte nur den ersten
Stream, ja. Oder? Er setzt in der Zeile, das ist eine Zeile, okay. Also hier oben eine Zeile und nur der erste Treffer wird ersetzt. Also das ist okay. Das ist Standardverhalten.
Das sind nicht die einzelnen Zeilen, also das sind nicht die Sätze, die Zeilen sind, sondern die
Zeilen. Die Datei besteht aus 4 Zeilen, okay. So wie sie hier sichtbar ist. Wenn das alles eine Zeile wäre, dann wäre hier im ersten Schritt nur Bild am Anfang, also nur einmal Wort durch Bild ersetzt worden, wenn das eine zusammenhängende Zeile wäre. Ja. Und das ist halt genau der Grund, wenn man wirklich was hat, was normaler lesbarer Text ist oder so, und man macht darin eine Veränderung, dann ist natürlich das Umbrechen in Zeilen relativ willkürlich.
Aber das, was für mich nicht ganz logisch erklärt, das ist ohne Option sozusagen, das ist immer nur eins ersetzt. Gibt es einen gewissen Grund, warum der immer nur das erste ersetzt in der Zeile, obwohl man nicht gleich alles macht? Weil für mich, wenn ich jetzt die Funktion ausgeführt hätte, hätte ich eigentlich gleich von Anfang gedacht, dass er gleich alle austauschen würde.
Ja, also es ist halt so, die Hauptaufgabe von solchen Tools ist nicht in irgendwelchen normalen Textdateien, die man die Sprache enthalten, irgendwas auszutauschen, sondern in der Regel verwendet man solche Sachen in irgendwelchen Konfigurationsdateien oder in Sachen, die zu einer Programmiersprache oder sowas gehören. Und die haben in der Regel ja einen strukturierten Aufbau, sodass es sein kann, dass sie sowas wie eine erste Spalte haben, wo ein erstes Vorkommen drin sein kann. Und dann will man häufig etwas nur in der ersten Spalte verändern und nicht in allen weiteren Spalten. Okay. Ja. Generell brauchen Sie auf jeden Fall eine Möglichkeit, so ein Verhalten einzustellen. Man könnte es natürlich umgekehrt haben, dass alle ersetzen Default ist und eins ersetzen über eine Option erreichbar wäre.
Weil das muss einen gewissen Sinn haben, weil sonst würden die das ja nicht so machen, weil das ist eigentlich schon fast was Explizites. Also, von meiner Logik kenne ich das, das wird alles ersetzen, aber okay. Ja. Das ist zum Beispiel, wenn man Variablen am Anfang im Code oder sowas, wenn die immer mit einem Dollarzeichen anfangen, dann müssen sie auf einmal irgendwas anderes verwenden oder sowas. Weil sie einen Code umschreiben, aber.
Ja, also ich habe jetzt spontan kein Beispiel, wo es. Ja, also wenn Sie zum Beispiel die Datei wieder mit den hier mit den Benutzereinträgen nehmen und wenn Sie jetzt den Benutzernamen User anpassen wollen und wollen den ersetzen durch XY oder sowas, dann könnten Sie sagen, ersetze User durch XY. Und das Standardverhalten wäre dann, dass das Home-Verzeichnis bleibt, weil Sie mit dem Befehl ja nur die Datei ändern und nicht irgendwas am Home-Verzeichnis. Wenn Sie natürlich vorher das Home-Verzeichnis angepasst haben, dann wollen Sie vielleicht gerade wieder diese globale Ersetzen-Option. Aber wenn Sie es nicht gemacht haben, sondern nur explizit das da ändern, dann wollen Sie nur das eine haben. Okay, und bei Z gibt es auch ein paar nützliche Optionen. Die vielleicht interessanteste ist -i, mit der Sie das einstellen können, dass wirklich in der Datei selber was verändert wird. Ja, das nennt sich In-Place-Editing. Das heißt, Sie erhalten dann keine Ausgabe mehr, so wie wir das in den Beispielen hatten. Die Befehle sind wieder still, aber es wird praktisch die Datei geöffnet, die Änderungen werden darin vorgenommen und dann gespeichert. Und dann hat die Datei anschließend die geänderten Inhalte. Und an die Option -i hängt man in der Regel eine Endung für eine Backup-Datei an. Das führt dann dazu, dass zuerst eine Kopie der Datei angelegt wird, die einen Dateinamen kriegt, der einfach entsteht, ja, indem diese Endung angehängt wird. Sie sehen, ich habe hier hinter -i .bak geschrieben, damit es wirklich eine neue Endung, wo auch wieder ein Punkt dran hängt, wird. Wenn ich da wieder den Punkt nicht hätte, dann würde die hier in dem Beispiel bei test4.txt, dann würde die Sicherungskopie test4.txt bug ohne Zwischenpunkt heißen. Ja, also man muss immer alles nennen, was man haben will, weil vielleicht will jemand ja keinen Punkt haben. Und also das ist ganz, ganz nützlich, dass Sie eben dann zum einen das Backup haben und zum anderen die Änderung direkt drin haben. Das gab es nicht immer bei Z und ich bin mir nicht sicher, ob alle Z-Versionen, also auf anderen Unix-Systemen, das auch unterstützen. Früher hat man immer sowas machen müssen, wenn man eine Datei verändern wollte. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier, nehmen wir mal an, ich wäre root. So. Wenn ich in der Datei etc/passwd was verändern wollte, dann müsste ich eigentlich sowas machen, as root tour meinetwegen ersetzt das etc/passwd. Ja, dann kriege ich ja nur die geänderte Datei. Gucken wir nur mal kurz rein, wie das aussieht. Ja, da sehen Sie hier oben wird root durch tour ersetzt. Das ist jetzt nicht weiter sinnvoll. Ich will nur ein Beispiel dafür geben. Und der normale Weg, um diese Änderung in der Datei direkt vorzunehmen, wäre jetzt gewesen, dass ich das Ergebnis von diesem Z-Aufruf umleite in irgendeine temporäre Zwischendatei, ja, temp.txt meinetwegen, und dann dieses Ergebnis auf die alte Datei wieder zurückkopiere. Also dann sage cp temp, oder ich kann es auch verschieben, move temp. temp.txt nach etc/passwd. Ja, führe ich jetzt nicht aus, weil ich will die Datei nicht ändern. Also das wäre der klassische Weg, um eine Änderung in der Datei zu erreichen. Und mit dieser In-Place-Option würde man jetzt einfach hingehen und vorne noch das -i anhängen, dann noch irgendeine Backup-Änderung angeben und es so ausführen, dann wird keine Zwischendatei oder temporäre Datei oder sowas erzeugt, sondern es wird direkt in der Datei das Ganze geändert. Und wenn Sie...
wenn ich es jetzt einfach durchführen will, ohne dass ich ein Backup mache, oder einfach, wenn ich es einfach nur durchführen will, weil...
So?
Mit -... Ich habe es nicht durchgeführt in der ersten Zeile, oder?
Doch, das oben habe ich durchgeführt. Wenn ich hier nicht... Ja, wenn ich das -e nicht habe, dann wird die Datei nicht geändert, sondern die Ergebnisse werden ausgegeben. Okay. Das steht dann direkt... Ich habe es vorhin durch less noch gepiped, deswegen haben Sie das Ergebnis jetzt nicht mehr gesehen. Ja, das wird einfach direkt ausgegeben. Und wenn ich -i schreibe, dann passiert es in der Datei. Und wenn ich es nur so ausführe, dann habe ich auch keine Sicherheitskopie. Dann ist das Original weg. Aber wenn ich eben hier noch eine Sicherheitskopie angebe, dann funktioniert es. Ja, ich kann es mal machen, das kriege ich ja wieder zurück. So, jetzt habe ich eine etc/passwd und eine etc/passwd-back. Und schauen wir beide mal rein, head-n1, also erste Zeile anzeigen von etc/passwd-back, die Backup-Datei. Da sieht noch alles gut aus, da steht root drin. Und in der richtigen Datei, die ist jetzt verändert, da steht vorne tour.
Ja. Punkt-back kann man auch durch was anderes verändern.
Genau. Ich kopiere es jetzt erstmal wieder zurück, also ich überschreibe die passwd-back mit etc/passwd. So. Was man häufig als Endung sieht auf Linux-Systemen für Backup-Dateien ist einfach eine Tilde. Wie kriege ich jetzt eine Tilde? Gut, das werde ich jetzt wohl nicht rausfinden. Okay, keine Tilde. egal. Ja, also dieses Tilde-Zeichen, was wir auch für das Home-Verzeichnis als Abkürzung verwenden, das wird häufig einfach als Endung an eine Datei angehängt, um zu sagen, das ist eine Backup-Datei. Und eine weitere Option, die man auch oft braucht, ist -e. Und die brauchen Sie dann, wenn Sie mehrere Änderungen gleichzeitig durchführen wollen. Wenn Sie also nicht nur eine Ersetzung, sondern zwei oder mehrere machen wollen. Z kann auch noch mehr als nur Ersetzungen durchführen. Sie können ganze Zeilen damit löschen oder zusätzliche Zeilen im Text einfügen. Da werde ich aber nicht drauf eingehen, weil man es meistens dafür nutzt, dass man eben solche Ersetzungen vornimmt. Und was dann passiert ist, dass Sie praktisch so einen Substitutionsausdruck mit diesem S-irgendwas-irgendwas-anderes- erzeugen müssen für jede der Ersetzungen, die Sie haben wollen. Und Sie können die nicht einfach hintereinander schreiben. Deswegen gibt es die Option -e. -e steht für Expression, also ein Ausdruck. Und dann geben Sie einfach -e erster ersetzen Ausdruck und dann -e zweiter ersetzen Ausdruck ein. Und das können Sie auch fortsetzen. Dann können Sie jetzt noch 20 -e Optionen dranhängen. Bei sowas müssen Sie nur auf die Reihenfolge achten, weil er die von links nach rechts abarbeitet. Ja, und das macht natürlich einen Unterschied. Wenn ich erst A durch B ersetze und dann B durch C, dann wird aus dem A wird ein C. Und wenn ich es umgekehrt mache, erst B durch C und dann A durch B, dann passiert es nicht. Ja, also man muss, wenn man mehrere nacheinander ersetzt, muss man aufpassen. Glauben Sie mir das mit der Ersetzung nicht, weil Sie gerade so geguckt haben, oder war es was anderes? Nee, also A durch B ersetzen. Ja, wenn wir A durch B ersetzen und dann B durch C, ja, dann wird aus dem A ein C. Und wenn wir das umgekehrt machen, also erst B durch C und dann A durch B, ich habe jetzt einfach nur die Reihenfolge vertauscht, dann bleibt das A, beziehungsweise das A wird dann ein B, ja, aber es wird kein C mehr, weil dieser C-Ersetzungsschritt zu früh gekommen ist. Ja, dafür kann ich jetzt in dem Modell, nee, da kann ich jetzt nichts machen. Ich habe überlegt, ob ich hier irgendwas anderes doppelt ersetzt kriege, aber so wie ich es gemacht habe, wird es nur so ersetzt. So viel Sie wollen, ja. Ja. Also es spricht nichts dagegen hier. Ah, hier funktioniert die mittlere Maustaste nicht. Okay, lass mal das. Ja, und wie gesagt, das sind jetzt wirklich nur zwei der aus meiner Sicht sehr wichtigen Optionen für Z. Sie haben aber die Möglichkeit, da ganz viele andere Dinge zu tun. Und zwar innerhalb von diesen Ausdrücken, die hier mit S anfangen. Das hat schon einen Grund, dass es überhaupt dieses S am Anfang gibt, weil das nur eine von mehreren Möglichkeiten ist. Und Sie können zum Beispiel anstelle von diesem Suchen und Ersetzen da auch irgendwas haben, was den Effekt hat, dass es die erste Zeile sucht, die ein bestimmtes Wort enthält, und dahinter wird eine neue Zeile mit einem von Ihnen angegebenen Text zusätzlich eingegeben. Ja? Oder Sie löschen damit Zeilen raus, die einen bestimmten Begriff enthalten. Ähnlich wie es grep-v macht, aber Sie können halt alles Mögliche da kombinieren. Also dieses Set ist ein sehr komplexes Tool, deswegen heißt es auch Stream Editor, weil es im Prinzip alle Möglichkeiten bietet, die auch ein richtiger Editor anbietet, nur dass Sie das Ganze eben praktisch per Kommando ausführen können, ohne von Hand eine Datei zu öffnen und irgendwie zu bearbeiten. Okay, und wie gesagt, grep und z können beide nicht nur mit so einfachen Suchmustern arbeiten, sondern auch mit regulären Ausdrücken. Und das ist ja so ein bisschen ähnlich zu den Wildcard-Zeichen, die Sie in Datei- und Pfadnamen verwenden können. Ja, da kennen Sie auch dieses Sternchen und Ausrufezeichen, was für beliebig viele beliebige Zeichen oder für ein beliebiges Zeichen steht. Und sowas Ähnliches geht jetzt auch mit den regulären Ausdrücken. Die sind nur etwas leistungsfähiger. Es gibt mehr Möglichkeiten. Und der erste reguläre Ausdruck, der einfachste, ist praktisch Punkt. Einfach nur ein einzelner Punkt. Und ein Punkt ist ein beliebiges Zeichen. Ja? Wenn wir also zum Beispiel wieder in das Set reingucken, und hier sagen Z-E ersetze beliebiges Zeichen durch Z und das global. Dann schauen wir mal, was da passiert. Test wird zu ZZZZ. Ja? Also das heißt jetzt, jedes Zeichen wird durch Z ersetzt, weil Punkt ein regulärer Ausdruck ist, der eben auf jedes Zeichen passt. Das heißt, egal, was als Eingabe gelesen wird, auch die Leerzeichen werden alle in Zs umgewandelt. Das ist jetzt nicht besonders sinnvoll, ja? Aber ich kann zum Beispiel sagen, ersetze alles, was mit einem kleinen a anfängt, dann irgendeinen Buchstaben hat und dann ein b, durch meinetwegen 3z. Ja? Und dann kann ich hier verschiedene Sachen ausprobieren. Wenn ich zum Beispiel sage azb, das wäre etwas, was passt, dann wird das erfasst von dem Muster und wird ersetzt. Wenn ich etwas nehme, was zu kurz ist, wie nur zb, ja, das bleibt stehen, oder auch az, das bleibt auch stehen. AB wird nicht gehen, weil es muss ein Zeichen dazwischen sein. Ja. Gibt es aber eine Möglichkeit, auch das hinzukriegen. Das A, Leerzeichen B geht auch. Leerzeichen ist wieder ein beliebiges Zeichen. Ja. Und es darf auch was davor stehen und was dahinter. Ja, dann wird es auch gefunden. Also mit dem Punkt kriegen Sie ein beliebiges Zeichen. Wenn Sie irgendeinen normalen Buchstaben einfach reinschreiben im Klartext, dann ist es wie bei einem einfachen normalen Muster, der wird halt als genau der Buchstabe interpretiert. Das war das, was wir gerade gemacht haben. A.B ist eben ein regulärer Ausdruck, der sagt, es muss erst ein A kommen, dann irgendwas, ein beliebiges Zeichen, dann ein B. Wenn ich jetzt möchte, dass an einer bestimmten Stelle es eine Auswahlmöglichkeit gibt, dass mehrere Zeichen möglich sind, dann kann ich in eckigen Klammern angeben, welche Zeichen da drin stehen dürfen. Also zum Beispiel A, B, C, D. Das ist dann eines der Zeichen eben A, B, C oder D. Man muss aufpassen, es gibt da auch eine Schreibweise, dass man schreibt in eckigen Klammern A bis D. Das wird auf einem aktuellen Linux-System dieselbe Wirkung haben. Das wird auch sagen, das ist praktisch das Intervall von A bis D, da ist B und C mit drin. Es gibt aber Systeme, die mit einer Zeichenkodierung arbeiten, wo die Buchstaben in einer anderen Reihenfolge sortiert sind. Also schon A, B, C, D, aber wo nach dem kleinen A das große A kommt, dann das kleine B, dann das große B und so weiter. Ist hier in Europa nicht üblich, aber es gibt andere Kodierungen, wo halt die Reihenfolge falsch ist. Deswegen, wenn man wirklich sagen will, ich will die vier Kleinbuchstaben, einen von den vier Kleinbuchstaben A, B, C, D erkennen, dann soll man die in der Form angeben und nicht in der Form A bis D. Funktionieren tut es aber bei Ziffern. Also wenn ich in eckigen Klammern 2 bis 8 schreibe, das kann nie schief gehen, weil in keiner Kodierung zwischen 2 und 3 noch irgendein anderes Zeichen eingefügt ist. Ja? Also probieren wir das mal aus. Das müsste auch mit grep funktionieren. Grep. Oh. Nur, dass ich hier, da sind sie, grep 2 bis 3. Genau, also Sie können das immer sehen, wenn eine Eingabe nochmal ausgegeben wird, dann hat es gepasst und wenn nicht, hat es nicht gepasst. Wenn ich also hier 1 eingebe, wird die Ausgabe nicht wiederholt. Wenn ich 2 eingebe, dann wird sie wiederholt, das heißt, das Muster hat gepasst. Ist vielleicht doch besser erkennbar, wenn ich es mit Z mache. Also Z ersetze die Zeichen 2 bis, machen wir mal 2 bis 6, durch ein N, global. Und wenn ich jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tippe, dann werden die passen, also die 2 bis 6, die werden ersetzt durch jeweils ein N und die anderen nicht. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich die richtige Reihenfolge gemacht habe, das gilt auch, wenn ich die in irgendeiner Zufallsreihenfolge mache, die halt jeweils einzeln als Zeichen passen, die werden ausgetauscht. Dann gibt es zwei Zeichen, die man häufig braucht, um zu sagen, ich will Sachen finden, die genau am Zeilenanfang oder genau am Zeilenende sind. Ja, also zum Beispiel hier, dieses Dach, Zeilenanfang, und das Dollarzeichen steht für Zeilenende. Und das können Sie bei grep verwenden, beispielsweise bei der Suche, um zu sagen, es reicht mir nicht, dass irgendwo im Text was Bestimmtes vorkommt, sondern ich will, dass es am Ende steht. Ja? Ich benutze es zum Beispiel häufig, wenn ich Dateien eines bestimmten Typs irgendwie haben will, die in einer Ausgabe schon vorkommen. Wenn ich jetzt hier noch eine Datei txt.doc anlege, so, dann habe ich hier zwei Dateien, die auf txt enden und eine, wo txt zwar auch drin kommt, drin vorkommt, die aber das nicht als Endung hat. Ja, ich kann natürlich in dieser Situation einfach sagen ls-l stern.txt, dann kriege ich das, was ich haben will. Aber manchmal hat man diese Ergebnisse einfach schon vorliegen und kann praktisch nicht über eine Option sagen, ich will nur die Textdateien haben. Und wenn ich ls-l jetzt durch grep durchjage und da einfach nur txt als Muster angebe, dann kriege ich auch die txt.doc. Und das wäre jetzt in diesem Beispiel nicht das, was ich will. Ich will nur die haben, wo die Dateiendung txt ist, das heißt die, die auf txt enden. Und deswegen kann ich ein Dollarzeichen anhängen und dann bleibt das txt-doc bleibt weg. Ja? Weil er jetzt sucht nach txt-Zeilenende. Und er findet nur noch die Zeilen, wo txt wirklich ganz am Schluss steht. Sie können damit sogar ungewöhnliche Sachen finden. Sie können auch eine Datei erzeugen, die test.txt Leerzeichen heißt. Das ist natürlich gemein. Ja? Dann sehen Sie zweimal test.txt. Ja? Und eine hat hinten noch ein Leerzeichen. Und das ist natürlich in so einer Ausgabe überhaupt nicht zu finden, weil ein Leerzeichen ja nicht angezeigt wird. Und hier kann ich jetzt wieder sagen, ich kann zum Beispiel sagen ls-l grep-v Leerzeichen Dollar. Dann kriege ich nur die, die als letzten Buchstaben kein Leerzeichen haben, beziehungsweise wenn ich eben weiß, dass das passiert ist, kann ich auch sagen grep-Leerzeichen Dollar, dann zeigt er mir genau die eine an. Und wenn ich das noch koloriere, warum geht das hier nicht?
Weil das Leerzeichen kann ja nicht kolorieren,
oder? Doch.
Ja,
doch. Also das Normale funktioniert und Sie sehen hier, auch wenn ich nach Leerzeichen T suche, das kann er auch kolorieren. Also okay, das Leerzeichen ist nicht koloriert. Naja, ne, Sie haben recht, es ist nicht koloriert. Ja. Ich müsste eine Hintergrundfarbe als Markierung wählen, dass das invers anzeigt. Da gibt es auch irgendeine Möglichkeit, dass das umgekehrt, ja, also mit weiß auf schwarz praktisch angezeigt wird. Dann würde man es wieder sehen können. Aber damit kriegt man halt, ich lösche jetzt nur diese komische Datei weg, bevor ich vergesse, dass ich die erzeugt habe. Denn das ist natürlich bösartig, am Ende noch ein Leerzeichen dran zu haben. So. Okay, also das sind die Sachen für Zeilenanfang und Zeilenende und die braucht man eben tatsächlich relativ häufig, wenn man nach bestimmten Sachen sucht, die nur ganz am Anfang oder ganz am Ende irgendwie Sinn ergeben. Braucht man zum Beispiel häufig, wenn man Protokolldateien anguckt und weiß, dass zum Beispiel eine bestimmte Art von Fehlermeldung immer mit bestimmten Text direkt am Zeilenanfang beginnt oder am Zeilenende damit aufhört. Und wenn es mittendrin einfach irgendwo vorkommt, dann ist es nicht die Art von Fehler, die man sucht, weil es vielleicht ein harmloses Wort ist, was aber nur eine Bedeutung hat, eine Fehlerbedeutung, wenn es am Anfang oder am Ende steht. Weiteres Zeichen, was man hier verwenden kann, ist das Fragezeichen. Verwechseln Sie das aber nicht mit dem Fragezeichen, das Sie aus Wildcards kennen. Es hat zwar eine ähnliche Bedeutung, aber es ist nicht dieselbe. Das Sternchen passt praktisch den davorstehenden regulären Ausdruck an und sagt, das darf vorkommen, muss aber nicht. Ja, wenn Sie also sowas wie Punkt, Fragezeichen schreiben, dann heißt das, der Punkt steht für beliebiges Zeichen und das Fragezeichen steht für kann, muss aber nicht. Ja, das heißt, wir hatten vorhin dieses Beispiel mit A.B. und da hatten Sie gefragt, ob auch AB funktionieren würde. Also wenn ich AB schreibe, und das war nicht der Fall. Aber wenn ich jetzt schreibe grep A Punkt Fragezeichen B, ja, dann wird er auch, na? Warum? Ja. Man muss in dem Fall E-Grep nehmen, der mit erweiterten regulären Ausdrücken umgehen kann. Aber also vom Prinzip A Punkt Fragezeichen B erkennt dann auch AB, weil das eben auf das Muster passt. Erst ein A, dann ein beliebiges Zeichen oder auch nicht. Ja, hier habe ich mich für die Option entschieden oder auch nicht. Und dann ein B. Und das Ursprüngliche passt aber immer noch. AZB wird auch immer noch gefunden, wird also auch hier in der Ausgabe verdoppelt. Ja. Und eine weitere Variante davon, das ist auf der Folie das nächste, ist anstelle vom Fragezeichen ein Sternchen zu verwenden. Und das Sternchen heißt jetzt beliebig viele Wiederholungen des vorherigen Ausdrucks. Und beliebig viele Wiederholungen kann auch 0 enthalten. Also das heißt, jetzt passt AB, aber auch A und dann beliebig viele Zeichen, wie zum Beispiel A, Z, Z, Z und dann B. Ja, die werden auch gefunden. Und ich kann nicht nur das mit dem Punkt machen, sondern auch mit anderen regulären Ausdrücken. Also auch sowas wie A1234 Stern B. Das würde praktisch heißen, ich darf Texte zusammensetzen, damit es gefunden wird, wo am Anfang ein A, am Ende ein B und dazwischen beliebig viele 1, 2, 3 oder 4 Zeichen. Ja, also A, 1, 1, 1, B passt. A, 5, B passt nicht, ja, weil die 5 nicht in diesem regulären Ausdruck 1, 2, 3, 4 drin ist. AB wieder ohne irgendwas passt auch, weil ich mich auch entscheiden kann, keine von diesen 1, 2, 3, 4 zu verwenden. Und mit diesen Werkzeugen, also mit dem, mit den regulären Ausdrücken, wie wir sie jetzt gesehen haben, können Sie halt viel komplexere Suchmuster zusammenstellen, als das möglich ist, wenn Sie einfach nur ein bisschen Text angeben können. Ich würde vorschlagen, wir starten jetzt in die Pause. Ich werde Ihnen dann nach der Pause in der Shell einfach noch ein paar Beispiele zeigen, was man mit den regulären Ausdrücken machen kann. Und dann geht es mit dem nächsten Foliensatz weiter. Haben Sie noch Fragen zu dem, was wir bis jetzt schon gemacht haben vor der Pause? Okay, dann treffen wir uns um ja, kurz nach 10 nach oder so wieder.
Ja, wenn es dann jedes Mal hochgeht, dann ist es ein bisschen umständlich.